Philipp hatte den Vorschlag gemacht und ich finde das sehr hilfreich, dass wir über die Gebete in der Offenbarung nachdenken. Und zum Einstieg möchte ich mit uns einen Vers ganz am Anfang von der Offenbarung lesen. Ich denke, viele Christen gehen zögerlich an die Offenbarung heran, weil sie doch herausfordernd ist. Aber wir lesen in Offenbarung 1, Vers 3, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nah. Und dieser Vers, der ist ja eine Verheißung in Gottes Wort selbst. Also Gottes Wort ist ja schon glückselig, wer darin liest und es studiert, lesen wir in Psalm 1. Und hier haben wir für ein Buch nochmal eine explizite Segensverheißung. Wer das Buch liest und bewahrt, was darin geschrieben steht, der ist glückselig. Und das ist doch, ja, das ist doch eine wunderbare Motivation, sich ans Studium von der Offenbarung zu machen und zu lesen und zu bewahren, was wir finden. Und wir wollen jetzt in Offenbarung Kapitel 4 springen und einen Blick in den himmlischen Thronsaal werfen, so wie es Johannes gewährt wurde. Und wir lesen in Offenbarung 4 ab Vers 1, nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren 4 lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den 4 lebendigen Wesen hatte 6 Flügel, ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Der Text beginnt mit einem Bild, da ist ein Tor geöffnet in den Himmel. Die Tür war geöffnet und Johannes sieht diese Tür und er hört eine Stimme, die sagt, komm, komm hier herauf. Gott fordert ihn auf, einen Blick in diesen Thronsaal Gottes zu werfen. Und seit jeher ist es ja so auch unter den Menschen, dass Könige ihre Macht mit der Größe und Herrlichkeit ihres Thronsaals demonstrieren. Es kommt uns sofort Salomo in den Sinn, dessen Thron beschrieben wird mit 12 Stufen. Rechts und links sitzen jeweils Löwen und ganz oben ist der Thron. Warum hat er das gemacht? Er hat seine Herrlichkeit und die Macht seines Königsreichs damit demonstriert, wie sein Thron aussah und sein Thronsaal. Und hier kommen wir in einen Thronsaal und dürfen einen Blick in Gottes Thronsaal werfen, wo die Beschreibung, man könnte sagen, jede Superlative in der Natur, die wir nur finden können, versucht Johannes zu beschreiben, was er da sieht, wie herrlich dieser Thronsaal ist, wie herrlich ja allein die Ausstattung ist. Also der Boden ist wie ein Regenbogen und der Thron sieht aus wie Edelsteine. Und den, der auf dem Thron sitzt selbst, der sieht aus wie Diamanten, wie Jaspis und Sardisstein. Es gibt kaum Worte dafür, für das, was er sieht. So herrlich ist das. Und wenn wir jetzt schauen, also man könnte jetzt wegschauen von dem, der auf dem Thron ist, auf den richtet er zuerst seinen Blick und dann schaut er auf die Untergebenen dieses Königs. Und er sieht diese 24 Ältesten, die sitzen ringsherum auf dem Thron. Die haben auch Throne ringsherum und goldene Kronen auf ihren Kopf, auf ihren Köpfen. Und ich musste, als ich über diesen Vergleich zwischen diesem Thronsaal und dem von Salomo nachgedacht habe, auch an die Königin von Saba denken. Und vielleicht können wir uns vorstellen, wir wären die Königin von Saba und würden uns auf den Weg machen zu Salomo. Als Hilfestellung für das, was wir empfinden sollten, wenn wir in diesen Thronsaal gehen. Wir sind also auf dem Weg zum König Salomo und wir haben königliche Geschenke mitgebracht. Wir selbst sind eine berühmte Königin und wir halten auch uns selbst für eine solche Königin. Und als du zu dem Schloss kommst, also du bist die Königin von Saba, öffnet dir ein Mann in prächtiger Kleidung und du denkst, das muss wohl einer der Königssöhne oder ein mächtiger Fürst sein. Dieser Mann ist besser gekleidet als ich und du fühlst dich ein bisschen schlecht und vielleicht auch ein bisschen schmutzig, weil du denkst, hier öffnet mir einer die Tür und der ist schon besser gekleidet als ich, wie muss erst der König sein? Aber du fasst dir Mut und fragst den Mann sozusagen, mit wem habe ich die Ehre? Und der Mann sagt dir, hochedle Königin von Saba, ich bin des Königs Schuhputzer. Und die Antwort nimmt dir fast den Atem. Du versinkst im Boden. Das ist also des Königs Schuhputzer, der besser gekleidet ist als ich. Und in dem Moment hinterfragst du deine ganze Unternehmung. Du bist dahin gekommen, um dem König königliche Geschenke zu bringen und von Angesicht zu Angesicht mit einem ebenbürtigen Mann zu reden. Und jetzt öffnet dir der niedrigste Untergebene und ist besser gekleidet als du. Und so gehst du, denkst, ich würde am liebsten wieder gehen, aber die Tür ist eben weit geöffnet und der Schuhputzer sagt, komm rein. Sieh dich um und du schaust dich um und gehst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und deine Sicht von dir selbst sinkt immer tiefer und tiefer, weil alles so herrlich ist. Und schließlich kommst du in diesen Thronsaal und stehst vor dem König selbst. Und du hast keine hohe Sicht mehr von dir selbst, sondern du hast eine hohe Sicht von diesem König. Und du staunst und bekommst kaum ein Wort heraus. Das wäre doch die Situation, wo du vermutlich auch anfangen würdest, deine Krone abzulegen und sagen, du, König, bist würdig. Vor dir will ich keine Krone tragen. Und das ist kein passendes Bild für das, was wir hier sehen, aber es hilft uns ein bisschen, so ein Verständnis zu bekommen von dem, was wir empfinden sollten, wenn wir in den Thronsaal Gottes schauen. Da ist kein Platz für Selbstruhm. Und jetzt schau dir diese Wesen an. Ich habe diesen Vergleich gemacht, wir schauen jetzt auf diese Wesen, die vor dem König stehen. Die werden beschrieben mit 6 Flügeln und ja wunderbar, ein Gesicht von einem Löwen, einem Stier, das Angesicht eines Menschen und wie ein fliegender Adler, also Wesen, vor denen man Angst bekommt, vor denen wir nichts haben, wo wir irgendwie sagen könnten, in irgendeiner Disziplin wären wir besser als diese Wesen. Die sind mit Sicherheit klüger, mächtiger, stärker als wir. Und diese 4 Wesen, was tun die? Halten die es für angemessen, einfach an der Seite des Königs zu stehen und dessen Macht zu unterstützen? Absolut nicht. Immer wieder und wieder und wieder fallen sie vor diesem König nieder und haben nichts Passenderes zu sagen als heilig, heilig, heilig. Heilig bist du, Gott. Und jetzt ist die Frage an dich, wie kommst du vor deinen Gott? Wie, wenn du betest, wenn du dich deinem König nahst, wie denkst du über Gott? Ist das auch dein Gedanke? Heilig, heilig, heilig. Bist du Gott Allmächtiger? Wofür beten diese Wesen ihn an? Wofür danken sie ihm? Diese Wesen danken Gott und beten ihn an für das, was er ist. Und das ist eine Herausforderung an uns, eine Ermahnung an uns, bete Gott für das an, was er ist. Schau auf Gott, denn er öffnet hier den Thronsaal, nicht weil ihn jemand dazu zwingt, sondern er öffnet ihn, damit wir ihn sehen. Er öffnet ihn, damit wir diesen Blick auf ihn werfen und sehen, wie er ist. Wofür beten Sie ihn an? Und ich denke, vier Eigenschaften Gottes werden hier besonders betont, die uns zur Anbetung führen sollen. Das erste ist offensichtlich, er ist heilig, heilig, heilig. Das heißt, es gibt keinen, der wie Gott ist. Er ist völlig anders, er ist ausgesondert, er ist besser und schöner und vollkommener, reiner und edler und gerechter. Er ist freundlicher, liebevoller, weiser, verständiger, heller, mächtiger als alles, was wir uns jemals vorstellen könnten. Und man könnte jedes positive Adjektiv hinzufügen und in allem wäre er die Steigerungsform und nicht zu vergleichen mit irgendetwas, was wir kennen. So heilig ist Gott. Er ist auch allmächtig. Und wir sehen immer wieder, es wird betont, er ist der, der auf dem Thron sitzt. Und das heißt, der auf dem Thron sitzt, daran ändert auch nichts, was in deinem Leben passiert, irgendetwas. Gott sitzt auf dem Thron und das von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nichts, was uns passiert, nichts, was jemals in der Geschichte passiert ist, nichts, was irgendein Mächtiger entscheidet oder tut, ändert irgendetwas an dieser Situation des gesamten Universums. Gott sitzt auf dem Thron. Er ist der Herr. Und daran wird nichts und niemand etwas ändern. Und das ist er weit vor Beginn der Welt gewesen und das wird er weit nach Ende der Welt sein. Er ist und bleibt der König auf dem Thron. Und sie beten den an, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Auch diese Betonung ist ganz intensiv hier. Das wird genau so zweimal wiederholt in Vers 9. Der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und dann gleich wieder in Vers 10. Der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gibt bei Gott kein Anfang und kein Ende. Und zuletzt eine Charaktereigenschaft, die hervorsticht, ist, das sagen die 24 Ältesten, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Gab es irgendetwas, was Gott gezwungen hat oder auch nur dazu getrieben hat, diese Welt zu schaffen? Er tat es aus eigenem Antrieb. Keiner hat gesagt, tu das, sondern er hat entschieden, diese Welt zu schaffen. Und er hatte keinen Anfang und kein Ende und auch nicht nötig, diese Welt zu schaffen. Als er schuf, da schuf er aus sich selbst heraus. Und alles, was du siehst in der ganzen Natur, das ist Ausdruck seines Charakters, seiner Vollkommenheit. Und selbst jetzt, nach so vielen Jahren der Zerstörung durch die Sünde, sehen wir in den Details der Schöpfung und in allem, was wir sehen, Gottes Herrlichkeit und diese Perfektion, die Gott in die Schöpfung gelegt hat, die aus ihm selbst herausgekommen ist. Und wenn Gott derjenige ist, der auf dem Thron sitzt und der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann gibt dir das eine andere Perspektive auf dein Leben. Bist du gefangen in den Sorgen deines Alltags? Und ich möchte das als Zeugnis geben. Ich persönlich, ich kämpfe gerade besonders mit dieser Sünde, dass die Sorgen des Alltags, der Reichtum und die Freude des Lebens den Glauben ersticken. Das sind alles Dinge, die den Glauben ersticken. Das lesen wir, das sagt der Jesus selbst bei dem Korn, was unter die Dornen gefallen ist. Wenn diese Dinge groß werden, ersticken sie den Glauben. Und was tun wir? Wir richten unseren Blick auf diese Dinge und vielleicht neigst du sogar dazu, die zu hegen und pflegen. Also du kannst nicht aufhören, Pläne zu machen und immer neue Pläne zu machen und du willst irgendwie produktiv sein und vorankommen. Du hast gute Absichten damit. Du willst dich ja nicht selbst verherrlichen, sondern du willst Gott durch dein produktives Leben ehren, was ja gut ist. Aber mehr und mehr versprichst du dir von der idealen Planung, von der Strukturierung deiner Aufgaben, von optimierten Absprachen und so weiter. Und du schaust nicht mehr auf den Ewigen, der auf dem Thron sitzt. Und denke nicht, dass Gott sich spotten lässt. Was du säst, das wirst du auch ernten. Und wenn Christus sagt, dass manches unter die Dornen fiel und dort erstickte, weil es von Sorgen des Lebens, vom Reichtum und der Freude des Lebens erstickt wurde, dann sollten wir äußerst vorsichtig sein, dass dieses Wort nicht auf uns zutrifft. Nein, schau auf Gott, auf den, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und der auf dem Thron sitzt. Und dann wirst du sehen, wie unfassbar nichtig alle deine Bestrebungen sind und die Sorgen, die dir so unfassbar groß erscheinen und die Aufgaben, die unüberwindbar scheinen und die so dringlich sind, dann wirst du sehen, wie nichtig das ist, wie kurz gedacht das alles auch ist und wie vergänglich das alles ist, was du für so wichtig hältst. Nimm die Ehre nicht für dich, sondern gib Gott die Ehre. Das lernen wir aus diesem Text. Du solltest wie die 24 Ältesten, die vor dem Thron Gottes stehen, denen sollten wir nacheifern. Und wir sollten vor Gott niederfallen und die Kronen vor ihm ablegen. Sie werfen ihre Kronen ab, also sie sitzen auf ihrem Thron und sie fallen nieder. Das heißt, sie gehen von ihrem Thron runter, fallen nieder und werfen ihre Kronen vor Gott ab. Und jetzt magst du sagen, ja, ich habe keine Krone und ich habe auch keinen Thron. Aber ich will dich fragen, wer hat denn diesen Ältesten die Kronen gegeben? War es nicht Gott selbst, der ihnen die Kronen gegeben hat? Ich bin mir sicher, dass Gott ihnen sowohl die Kronen und die Throne gegeben hat, denn es wird nichts im Himmel passieren, da wird keiner regieren, der, wenn Gott nicht sagt, der soll da regieren. Und doch werfen sie ihre Kronen vor ihrem König auf den Boden oder zu ihrem König hin. Ich denke, jedem von uns hat Gott in gewisser Weise Kronen gegeben. Der Vergleich ist vielleicht anders, als du denkst, ich bin nicht so ein König, der auf dem Thron sitzt. Und doch ist da eine Realität, die absolut in unserem Leben vorhanden ist. Ist vielleicht die Krone der Anerkennung deiner Familie oder der Anerkennung deiner Frau oder Kinder oder deinen Eltern. Ist vielleicht die Krone deines Dienstes oder vielleicht auch des Erfolges auf deiner Arbeit. Die Krone deiner Gesundheit und deiner körperlichen Kraft, deines Wohlstandes und Erfolges im Berufsleben, deiner Geschicklichkeit vielleicht oder deiner Klugheit. Vielleicht hat er dich auch gekrönt mit Körpergröße, mit körperlicher Kraft. Und du bist stolz auf diese Dinge? Du rühmst dich für etwas, was Gott dir gegeben hat? Vielleicht hast du hart gearbeitet für das Haus, in dem du jetzt wohnst oder für den beruflichen Erfolg, den du erreicht hast. Vielleicht hast du hart dafür gearbeitet, dass deine Kinder gut erzogen sind. Aber wer hat dir denn die Kraft und die Gesundheit gegeben? Wer hat dich in dem Haus aufwachsen lassen, unter Eltern, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass du an dem Punkt bist, wo du jetzt bist, wo du sonst niemals gewesen wärst? Wer hat dir das Leben selbst gegeben? Und wer ließ dich in genau diesem Kontext aufwachsen? Und wer hat dich letztlich zu Christ, zu ihm selbst gerufen? War das nicht alles Gott selbst? Und das ist nur, also wenn wir das uns bewusst machen, wer Gott ist, von wo wir kommen und wo wir jetzt stehen, wie gering wir sind vor Gott, dann ist es nur angemessen, dass wir alles das, unseren eigenen Ruhm und das, was uns so, ja, so ausmacht, wichtig erscheint und irgendwie auch gerade diese positiven Dinge, dass wir das alles vor Gott legen und sagen, Herr, nimm das alles hin. Und wenn es deiner Ehre mehr dient, dass du mir das alles nimmst, dann tu das. Nimm es alles hin. So sollten wir denken. Und machen wir uns bewusst, das ist genau das, wie zum Beispiel die Hebräer-Christen gedacht haben. Die haben es als eine Freude erachtet, dass ihnen das alles genommen wurde. Und wir singen das selbst in dem Lied von Martin Luther. Wir singen, nehmen Sie den Leib, gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin. Die Bereitschaft, alle irdischen Genüsse und Freuden aufzugeben, die zeichnet einen Christen aus und die sollte uns auszeichnen. Und es ist einfach vernünftig, dass es so ist, weil man hat eine falsche Sicherheit, wenn man denkt, diese Dinge, die muss ich festhalten, das ist, was mein Leben kostbar macht, meine Gesundheit, meine Frau, meine Kinder, meinen Beruf, das macht mein Leben kostbar, das gibt mir Freude. Aber dann haben wir nicht verstanden, wer wir sind und wer Gott ist. Dann haben wir unseren Blick weggerichtet von unserem herrlichen Gott, der auf dem Thron sitzt und der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Auf uns und vor allem auf die Sorgen des Lebens, auf die Freuden und den Reichtum, die dieses irdische Leben ausmachen. Und wenn wir anfangen, unseren Blick auf Gott zu richten, auf diesen Herrn auf dem Thron, auf den König, dann hören wir auf, uns um uns selbst zu drehen. Und dann werden deine Sorgen aufhören, dich so zu belasten, wie sie es vielleicht jetzt tun. Denn was ist dein Leben? Es ist kurz und nichtig. Und was für eine Ehre hast du, dass du ein Kind Gottes bist und dass er, genau der unnahbar auf dem Thron sitzt, der in dieser unfassbaren Herrlichkeit ist und diese unglaubliche Macht hat, dem diese mächtigsten Wesen dienen, vor denen du zittern würdest, wenn du sie sehen würdest, vor denen du erschrecken würdest, dass dieser Gott, der auf dem Thron sitzt, dass du zu diesem Gott Vater sagen darfst. Was für eine Ehre. Wie kostbar ist das. Daher lass uns Gott anbeten, weil er ist, wer er ist, weil er derjenige ist, der heilig ist, der allmächtig ist und der ewig ist und der Schöpfer aller Dinge, der auch dein Schöpfer ist. Und lass uns besonders, wenn wir beten, unsere eigenen Kronen niederlegen. Lass uns Gott bitten, dass er uns überführt, wo wir für uns selbst Ehre suchen. Und lass uns freudig ihm die Ehre geben. Wenn wir das erkennen, dann demütigt uns das. Und gleichzeitig macht uns das zuversichtlich in der Fürbitte, weil wir wissen, zu wem wir beten. Und ich will euch ermutigen mit dem Vers aus 2. Korinther 10, Vers 7, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Lass uns beten.